Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Kaffee mit Polaschek war bei der Tombola auf der Weihnachtsfeier des Bildungsministeriums der Hauptpreis. Wohl die traurigste Tombola, die es je gab.
Ja, stell dir vor, du gewinnst das.
Man will vieles.
Was eine frühkindliche Prägung sein.
Ist einfach klasse.
Na, wenigstens ist es nicht für die Ausländer. Wie mein Vater gern gesagt hat, alles gibt's, weil es einen Gips auch gibt.
Sebastian. Man will vieles genannt werden, aber nicht Sebastian.
Verwöhnte Rotzlöffel. Der Alfred Busenbauer kann dir das mal bei Gelegenheit erklären.
Servus, Thomas.
Servus, Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person, bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung. Und mir gegenüber wieder jener Mann, mit dem ich in der Woche fast so viel gechattet habe, wie Kurz und Schmidt in den besten oder besseren Tagen. Thomas Maurer, Satiriker, Kabarettist und unser Weltenerklärer in diesem Podcast.
Vielen Dank, sollen wir unsere Chat-Nachrichten offenlegen? Wir könnten ja.
Wir könnten. Sie wissen, mein Name ist Thomas Schick, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Es würde unter das Redaktionsgeheimnis fallen, aber wenn wir uns gemeinsam darauf einigen, dann müssen wir es nicht machen. Du hast mir zum Beispiel mal die Woche geschickt, Kaffee mit Polaschek war bei der Tombola auf der Weihnachtsfeier des Bildungsministeriums der Hauptpreis. Wohl die traurigste Tombola, die es je gab.
Ja, stell dir vor, du gewinnst das.
Ja, und vor allem, du arbeitest dort und gewinnst das.
Weil es ist gar nicht so leicht. Also ich glaube, der soziale Druck nötigt dich dazu, ein Los zu kaufen. Und damit hängt natürlich das Damoklesschwert des Cafés mit Polaschek über allen. Ja? Und ich glaube, alle sind bei der Weihnachtsfeier erst entspannt, wenn der unglückliche Gewinner oder die unglückliche Gewinnerin ermittelt ist. Und mit wahnsinnig viel Glück, aber man kann sie eben nicht manipulieren. Sonst könnte man sagen, okay, die sei Sekretärin, soll sie opfern, die hat er mehr so auch. Aber das würde dann wirklich, das ist demokratiepolitisch nicht vertretbar, dass man das Weihnachtsfeier-Tombola manipuliert, ja. Nur um nicht mit dem Chef Kaffee trinken zu können. Aber wenn sie das überhaupt durchsetzt, überhaupt in Unternehmen, dass du sagst, ja, erster Preis bei der Tombola. Ein Kaffee mit dem Chef. Ich glaube, dann wäre der Wirtschaftsstandort Österreich wirklich gefährdet.
Ich habe ja immer wieder gehört, dass es schwer sei, im Bildungsministerium tatsächlich durchzudringen zu Martin Polaschek, weil er einerseits so viel unterwegs ist, viele Termine macht, aber auch, weil ja, ein gewisser innerer Zirkel ihn abschirmt gegenüber anderen Ministeriumsmitarbeitern. Also vielleicht war das ja doch ein bisschen mehr Hauptgewinn, wenn man dort drinnen im Laden arbeitet.
Ach so, weil es vielleicht Leute im Bildungsministerium gibt, die den Herrn Polaschek für eine Mystifikation halten und glauben, das Bildungsministerium ist einfach ein selbsterhaltendes System, wo man offensichtlich, also auch von der öffentlichen Wahrnehmung kann man sagen, man braucht offensichtlich keinen Bildungsminister. Das Letzte, was ich von ihm wahrgenommen habe, ist ein Interview, wo er gefragt worden ist, wie sich die Schule in den nächsten Jahrzehnten vorstellt, wo er gesagt hat, das geht ihm nichts an, das sollen sich die Experten, die Bildungsexperten überlegen, er ist nur der Bildungsminister. Das fand ich zumindest pointiert, auch wenn es vielleicht nicht Absicht war.
Ja, nein, es war Absicht. Ich glaube, ich habe sogar das Interview geführt.
Oh, du warst es.
Ja. Wurscht, weiß es, ich frage, was wir ansonsten noch so schicken. Ich teaser nur die zweite Nachricht, weil auf den Polaschek hin habe ich gedacht.
Aber Entschuldigung, für die Mitarbeiter des Bildungsministeriums, du kannst also, wie bei einer Yeti-Sichtung, du kannst bestätigen, dass der Bildungsminister existiert und physisch in der Lage, Antworten zu geben.
Gut. Ja, definitiv. Und aus Gründen der Transparenz immer dazu gesagt, ich habe meine Diplomarbeit bei Martin Polaschek geschrieben vor einigen Jahren, anderthalb Jahrzehnten.
Ja?
Ja. Also ich bin schon in unterschiedlichen Lebenslagen habhaft geworden.
Du kannst dich schon vielleicht für den nächsten Bildungsminister aufwärmen. Ja. Vielleicht gewinnst du mit der Tombola.
Ja, aus Gründen der Transparenz lese ich Ihnen eine andere Nachricht vor, die wir in der Woche gechattet haben. Ich merke nämlich den Thomas ja, dir liegt es ein bisschen daran, unsere Konversation offen zu legen. Ich habe dann darauf geantwortet mit einem Screenshot aus der NZZ. Trump dominiert die Triebe. Für manche Leute ist es sexuell erregend, für ihre politischen Ansichten erniedrigt zu werden. Da ist gar nichts mehr drauf gesagt.
Ja, ich versuche schlau zu werden. Man kann wahrscheinlich mit der Formulierung manche Leute leben, weil, wie mein Vater gern gesagt hat, alles gibt es, weil es einen Gips auch gibt. Aber persönlich, das gehört dann zu den Holzwegen der Sexualität, möchte ich mal sagen, wo ich mich nicht wahnsinnig empathisch einfühlen kann. Also die Vorstellung, dass, ich weiß nicht, Laura Sachs-Lehner mich als linkslinken Systemkünstler oder sowas, es ist eher, wenn, finde ich, triebhemmend. Aber gut, muss ja jeder selber wissen, wem es gefällt. Ich sage immer, konsensual zwischen Erwachsenen, soll man sich nicht erwischen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Weil wir gerade Weihnachten haben, muss ich jetzt einfach mal eine Werbung anbringen für einen meiner historischen Lieblingsautoren. Das ist nämlich der Papa von der Laura Sachs-Lehner, Johannes Sachs-Lehner, fantastischer Historiker. Ja. Hat wirklich tolle Bücher geschrieben. Also falls Sie diesen Podcast zu einem Zeitpunkt hören, wo Sie noch Weihnachtsgeschenke für irgendwen kaufen wollen, Johannes Sachs-Lehner Bücher sind nie eine Fehlempfehlung, sage ich jetzt einmal.
Gut, sollte man vielleicht der Tochter mal ein paar schenken.
Ja, bei uns in Kärnten.
Ein Kärntner Gastwirt verstörte nun zum wiederholten Mal. Stefan Lercher, Chef einer Pizzeria am Millstätter See, lud zum arischen Gourmet-Festival. Hinterher hat sich der Wirt für die Einladung entschuldigt, es tue ihm leid, er habe nicht gewusst, was arisch heißt. Er habe das erst nach seinem...
Entschuldigung. Den Beil habe ich bisher verlesen, die Erklärung ist großartig.
Er habe erst hinterher gegoogelt. Ist mittlerweile auch ein Zeitwort, was mich immer noch schockiert, aber egal. Dann noch einige Sätze weiter vom Gespräch, das der Herr Lehrer mit meinem Kollegen Matteo Petterlin geführt hat. Ich lasse mir nicht die Hitlerkeule umhängen, ich bin sicher kein Hitler-Anhänger, er sei pro Israel und gegen die Hamas. Grammatikalisch nicht unbedingt sauber, aber ehrlich gesagt eindeutiger, als es die UNO in manchen Fällen war, muss man sagen.
Ja.
Und was hat er dann noch gesagt? Auch Schwarze sind für ihn kein Problem. Ich mag die Araber, die Libanesen, die Islamisierung und die Flüchtlinge nicht, so wie sie sich aufführen. Deshalb will ich sie nicht in meinem Lokal bedienen. Stefan Lercher. Nicht ich, bitte. Also das war jetzt ein Zitat.
Ja.
Du hast gesagt, Kost hat.
Und auf das Ganze stehen.
Genau. Falls Sie jetzt auch genötigt sich fühlen, Arier zu googeln, das sind übrigens frühgeschichtlich Völker mit indogermanischer Sprache, die hauptsächlich in Indien und im Iran beheimatet waren. Ab der Studienzeiten übrigens einen Freund gehabt, der hat Arier mit Vornamen geheißen, weil seine Familie aus der Gegend kommt.
Naja, war in Kärnten vielleicht nicht so ein Problem.
War in der Steiermark schon gar kein Problem.
Okay. Der Herr Gastwirt ist ja, glaube ich, nicht zum ersten Mal auffällig geworden. Mhm. Und der scheint, wir begeben uns hier aufs weite Feld der klagsfesten Formulierung, politisch nicht ganz am Stand der Gegenwart zu sein, sagen wir so. Und offensichtlich gibt es da aber Kunden, die das schätzen, weil offenbar hat der viel Geld oder vielleicht wurde er ans Gerb, das könnte ja auch sein. Man weiß ja nicht immer, ob das, womit sich die Leute beruflich beschäftigen, der Quell ihres Einkommens ist. Jedenfalls haben wir, dafür bin ich dir, weiß ich nicht, ob ich es sage, dass ich da bin für den Namen. Aber du hast es mir jedenfalls weitergeleitet. Instagram-Postings, das eine war eine Flasche 2005er Romane Conti im Wert von etwa 25.000 Euro verspricht aufzumachen. Wo sind wir bei der Fußball-WM?
Lionel Messi hätte da irgendwas machen sollen, ich glaube ein Tor schießen oder so.
Ja, also offensichtlich geht die Ablehnung der Araber nicht so weit, dass er nicht die doch etwas schändliche WM in Katar geschaut hat. Und ob die jetzt abgemacht worden ist oder nicht, weiß ich nicht.
Ja, Argentinien ist Weltmeister geworden. Das war die Bedingung dafür, dass er die 25.000 Euro Buteien aufreißt.
Ja, und das immerhin sehen wir nicht im Bild, aber dafür sehen wir, wie sein Sohn mit dem verwöhnte Rotzlöffel Kunststück glänzt, eine Flasche, was war es, 2016er Kosterie, also weiß nicht, 2.000-3.000, also vergleichsweise ein kleiner Fisch im Einkauf, wie er sich die mit der TikTok-Schleuder-Challenge-Technik, mit der man sich sonst der Hülsenbeer eine hat, in, weiß ich nicht, wenigen Sekunden halt diese, sagen wir mal, 3.000 Euro den Schlund runtergurgeln lässt. Und wir haben vorher schon kurz gerätselt, ob das für Weinliebhaber, ob der Vergeudung ein größerer Schmerz ist zu beobachten oder für Menschen, denen es wurscht ist, angesichts der finanziellen Frivolität. Es ist auf jeden Fall ein bisschen grauslich. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt jemand zugeschaut hätte, der das aus purem Jux und Tollerei in eine Kloschüssel einlad, hätte ich weniger unangenehme Gefühle dabei gehabt.
Ja, kann man sehr gut so darstellen.
Aber es gibt ja die Theorie, ja, dass deklarierte Rassisten oft auch privat unangenehme Menschen sind. Also das könnte man jetzt als Arbeitshypothese an diesem Fall weiterdenken.
Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen, ihn schon an der Stelle als unmittelbaren Rassisten zu deklarieren. Wie gesagt, er hat ja tatsächlich mal im Israel-Konflikt zumindest mal eine zeitgemäße Position eingenommen, die übrigens auch meines Erachtens nach der UN-Vollversammlung angestanden wäre. Dort wurde ja mit einer Zweidrittelmehrheit eine Resolution angenommen, die einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen verlangt. Das Papier ist am Dienstag in New York mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit verabschiedet worden. Österreich stimmte dagegen, weil eben nicht in dem Papier klar gemacht wird, warum Israel überhaupt diesen Gegenangriff starten musste, weil es nämlich zuvor einen unmittelbaren und durch nichts zu rechtfertigenden Kriegserklärung, einen Terrorangriff der Hamas auf Israel gegeben hat.
Ja, das werden auch täglich nach wie vor Raketen auf Israel abgefeuert, so ist es ja nicht. Also ja. Israel hat das deutlich bessere Raketenabwehrsystem. Ich meine, wo die Grenzen der Selbstverteidigung liegen, wäre jetzt wieder ein anderes Feld, aber das wird ja davon gar nicht erst berührt, und dieser UN-Resolution. Ja.
Genau. Deutschland entzieht sich übrigens der Debatte bzw. der Abstimmung und hat jetzt eben eine entsprechende Debatte. Mehr dazu auf www.kleinezeitung.at. Und falls Sie jetzt einfach von uns lustig machen worden sind auf diese Wein-Challenge, mir war das nicht bekannt übrigens, dass es eine TikTok-Challenge ist, scheinbar.
Ja. Nein, das ist, wenn man mit so Schleuderbewegungen, ja, wie schnell man, weiß nicht, ein Liter oder was, kann Wasser sein, kann Kohle sein, kann sonst was sein, dass du also bei den so Zentrifugalkräfte in Gang setzt und dann mit dem Schädel geht das, kann man schneller trinken und man muss das halt alles bei geöffnetem Schlundmuskel durchrennen lassen, weil sonst gibt es einen Stau. Und das gibt es aber ganz selten mit wirklich teuren Burgundern. Aber wir wissen auch nicht, ob nicht der Romane Conti auch so getrunken wurde. Vielleicht ist das einfach der Hausbrauch.
Denk doch einer an die Kinder.
Die COP28 ging in die Verlängerung und das offenbar mit Erfolg. Auf der 28. UN-Klimakonferenz in Dubai ist der finale Beschluss gefallen. Er sieht unter anderem vor, womit zuletzt eigentlich niemand mehr gerechnet hat. Es soll nämlich eine Abkehr von den fossilen Energieträgern eingeleitet werden. Eine Festlegung, wie sie bisher noch nie in einem Schlussdokument einer Klimakonferenz möglich gewesen ist. Allerdings konnten sich die EU und zahlreiche andere Staaten nicht mit der ursprünglichen Forderung durchsetzen, denn die wollten einen weltweiten Ausstieg. Also wie gesagt, jetzt nennt man das Ganze nur Abkehr. Auch ein fixes Datum für diesen fossilen Ausstieg ist eben nicht festgeschrieben worden. Jetzt kann man darüber diskutieren. Konferenzpräsident Sultan Ahmed Al-Jaber ist ja eigentlich irgendwie, ja, ich würde jetzt mal so dieses Sprachbild wählen, von einem Hund, der auf die Wurst aufgepasst hat, als Träger doch relativ vieler fossiler Energiequellen. Und man hat jetzt bei ihm das Ganze abgehalten. Ist es jetzt erstaunlich, dass es zu diesem Ergebnis gekommen ist, dass er doch mehr als ein Minimalkompromiss eigentlich ist? Oder ist es eher die self-fulfilling prophecy, dass ein ölreiches, völlig undemokratisch geführtes Land nicht unbedingt so agieren wird, wie es sich der Westen wünscht?
Naja, ich glaube, dass jetzt auch, weiß ich nicht, ein von Kartellen kontrollierter mexikanischer Bundesstaat nicht die ideale Austragungsstätte für eine Antidrogenkonferenz gewesen wäre. Und aber auch dort hätte man sich vielleicht auf ein Abschlusspapier einigen können, dass eine Abkehr von suchtbildenden Substanzen fordert. Abkehr, so wie sich sehr viele Menschen, weil der Jahreswechsel steht vom Haus, viele nehmen sich zum 31. Dezember eine Abkehr von hochkalorischen Lebensmitteln und alkoholhaltigen Getränken vor. Und oft einmal nehmen sie sich das exakt ein Jahr später wieder vor. Ich glaube, so ähnlich wird es auch hier sein. Ich meine, schön, dass das jetzt einmal irgendwo gesagt worden ist. Aber ich glaube, über die wirklich semantische Ausdeutung des Begriffs Abkehr werden wir noch viel hören in den nächsten Jahrzehnten, während es wärmer wird.
Während wir abkehren.
Ja. Es ist so, wie es was gibt. Es gibt ja die Kehrwoche, also das sind die Abkehrjahre, die jetzt vor uns liegen.
Die Ausrede der Woche.
Wir haben in der letzten Woche ja ein Synonym für das Wort Beschuldigter in staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gebeten. Es schrieben übrigens, und ganz herzlichen Dank dafür, uns einige Leute auf Spotify antworten. Veröffentlicht habe ich lediglich eine, weil die anderen waren dann doch ein bisschen außerhalb des vorhandenen Rechtsrahmens. Und der eine Vorschlag, den ich veröffentlicht habe.
Eigentlich extra um was Wertneutrales gebeten. Aber
ja,
bitte.
Genderneutrales auch. Und der eine Vorschlag, der ist jetzt auch nicht unbedingt geeignet, aber er liefert uns zumindest einen fantastischen Übergang in das nächste Thema. Der Vorschlag war Sebastian. Wie gesagt, persönlich, ich finde es ein bisschen ungenügend.
Ja, werden sich nicht alle, nennen wir es jetzt mal weiterhin, Beschuldigte wohlfühlen.
Man will vieles genannt werden, aber nicht Sebastian.
Ja. Aber naja, es gibt, das können wir in den Show Notes verlinken, von der Band Cockney Rebels gibt es ein Lied, Sebastian. Da ist der Refrain, some they call him Sebastian. Steve Harlow and the Cockney Rebels, ein wenig gewährtes, gekanntes Juwel aus den 70er Jahren.
Mhm. Bin froh, dass du nicht Bell.
Bös Glam Rock Pop mit sehr viel Geigen.
Ich habe schon Angst gehabt, dass du einen YouTube-Link ankündigst, dass es Bell and Sebastian wird, was echt schlimm gewesen wäre.
Na, Opetti gibt es auch. Gehört es einfach einmal in der Härte festgehalten.
Ja, um zum Thema zu kommen, dessen Übergang ich irgendwie schon länger probiere jetzt mal. In dieser Woche stand sich ein Sebastian, vermutlich der berühmteste Sebastian Österreichs, nämlich Sebastian Kurz, ehemaliger Bundeskanzler und ÖVP-Chef, wieder vor Gericht mit seinem ehemaligen, man kann nicht wirklich sagen, guten Freund, aber doch sehr engen Mitarbeiter Thomas Schmidt gegenüber. Übrigens nur einmal bisweilen zu dem Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen, da weil Sie diesen Podcast hören, am Freitagvormittag sitzen die beiden wieder vor Gericht und meine Kollegin Christina Thal wird da wieder einen Live-Ticker machen und die wesentlichen Erkenntnisse Ihnen frei Haus liefern. Interessant waren...
Kurzer Einwand, war die mitbeteiligt am Vanillekipferl-Gate? Das war ein großes Erregungsthema, zumindest auf Twitter, was heißt sonst nirgends auf der Welt. Aber offenbar haben einige Journalisten Verpflegung mit in den Saal genommen, was zu erbitterten Vorwürfen geführt hat, weil man das nicht macht. Mhm. Hat die Kronenzeitung in diesem Skandal saubere Hände? Die Kronenzeitung, habe ich es Kronenzeitung gesagt, tatsächlich? Hm, dann möchte ich mich aufrichtig entschuldigen, das ist muss eine frühkindliche Prägung sein. Hat die kleine Zeitung saubere Hände im Vanillekipferl-Gate?
Grundsätzlich glaube ich ja, weil wenn die Christina, was ich nicht glaube, eine Verpflegung mit in den Gerichtssaal genommen hätte, dann wäre das einfach eine Flasche Kosterie gewesen, weil sie ist einfach classy.
Und da muss man natürlich... Den muss man dann auf Ex stellen, sonst wollen die anderen vom Journalisten-Gesindel auch was.
Ja, Christina Trau, wirklich eine tolle Kollegin und die will jetzt einfach nur auf den Punkt reinkommen, dass sie dann einen verdammt guten Leitartikel geschrieben hat,
ja.
Was voraussetzt, dass sie wahrscheinlich keine Flaschenkosterie reingestellt hat. Und dort hat sie dann auf eine ganz zentrale Frage aufmerksam gemacht. Eigentlich ist das ganze Ding im Gerichtssaal jetzt nur ein Kampf um die Glaubwürdigkeit, der sich dann hinterher noch prolongieren wird in der Frage, ob Thomas Schmidt den Kronzeugenstatus bekommt oder nicht. Du bist ja auch ein sehr aufmerksamer Beobachter dieses Prozesses. Weißt du schon, wem du was glauben willst? Und ich kann da später noch eine konkrete Passage zeigen, die ich sehr interessant finde, oder wir können sie ja jetzt gleich einwerfen. Es geht um dieses SMS mit dem Wortlaut, kriegst eh alles, was du willst. Genau. Thomas Schmidt hat es durchaus positiv interpretiert. So, ja, ich habe mein Backing vom Kanzler. Und genau, er sah sich dadurch auch als engen Vertrauten, der das Backing vom Kanzler hat. Umgekehrt, Kurz hat er zuvor schon gesagt, nein, diese Nachricht, kriegst eh alles, was du willst, sei so zu interpretieren, dass er Schmidt habe mäßigen wollen und den Hals nicht zu voll bekommen solle, der Schmidt.
Ja, und ich glaube, da kann man den kleinen Rechtsanwaltstrick zu machen, das Publikum selbst entscheiden zu lassen, welche der beiden Interpretationen glaubwürdiger klingt. Also kriegst du alles, was du willst. Ich meine, ja, es mögen, wir haben das hier bei den Staatskünstlern, gehen wir dieser Frage auch nach. Vielleicht gab es da innerhalb der türkisen Aufbruchsbewegung, so wie manche Jugendgangs so eigene Geheimsprache entwickeln, Ähnliches, weil auch Hartwig Löger ja gesagt hat, das Daumen-Hoch-Smiley, das er dem Strache bei seinen Postenschacher-Interventionen zurückgeschickt hat, sei zu verstehen gewesen als lass mich in Ruhe.
Ist für mich nachvollziehbar. Ich bin der Team Löger. Also wenn ich in einem Chat nicht mehr weiß, was ich machen soll, schicke ich einen Daumen und dann verabschiede ich mich geistig.
Na gut, damit sind wir in einer sehr offenen Debatte. Wie soll ich sagen, die Darstellung der zeitgeschichtlichen Ereignisse, wie sie sich im Schmidt-Geständnis abbildet, scheint mir konsistent und weniger hermeneutisch interpretationsbedürftig als der Kurz'sche Gegenentwurf.
Ja, wir werden sehen, wie es das Gericht entschieden hat. Also ich gebe mir noch nicht an der Deutung hin, ich verweise nochmal auf den Live-Ticker des heutigen Tages oder des gestrigen Tages oder wann auch immer Sie diesen
Podcast hören. Wir werden ja auch sehen, ob dann im Zweifelsfall der Joker des Aussagenotstands gezogen wird oder nicht. Eingebracht hat ja der Anwalt schon als Option, also sozusagen nur so, um den Pfeil im Köcher zu haben, aber das ist, soweit ich das juristisch verstehe, wäre es ein etwas selbstmörderischer Move. Also das würde zwar jetzt hier entlasten, wenn er sagt, der hat leben müssen, weil sich sonst selbst belastet hätte, aber es würde für die noch anstehenden und eigentlich wichtigeren Prozesse paar Gutes würde machen. Aber wie gesagt, das sind ja so Überlegungen, wie man, also wie die sportaffinen Zeitgenossen sie über die Aufstellung der Nationalmannschaft auch anstellen. Und dann steht wer andere am Feld und mehr wie. Also ich hätte nicht aufgestellt, kann man dann nicht mal so.
Ja, also ich bin ja da eher im Team derer Leute, die sich über Prozesstaktiken Gedanken machen, als über die Nationalmannschaft. Und ich glaube, dass ehrlich gesagt der Zug mit dem Aussagenotstand, der dann vielleicht auch noch in diesem Prozess zu einer Diversion hinführen könnte, da siehst du nur mehr den letzten Waggon. Und zwar schon von hinten.
Okay. Well, das ist eine klare taktische Einschätzung.
Austria in a nutshell.
Von den einen Politikern, die im Zwielicht sind, zu den anderen, die nicht minder im Zwielicht sind, es geht um die Grazer FPÖ. Seit mehr als 2 Jahren laufen ja die Ermittlungen gegen die ehemalige Parteispitze der Grazer FPÖ rund um Mario Stacchio, Armin Sippel und Martin Eder. Vorgeworfen wird ihnen Untreue und Fördermissbrauch und nun liegt ein Finanzgutachten vor, das, Achtung, ein Zitat, ein hohes Maß an Verschleierungsenergie bezeugt. In Summe seien da halt mehrere Privatentnahmen nachgewiesen worden. Aufgrund der vorliegenden Unterlagen muss vermutet werden, dass ein Großteil der Mittel, der der FPÖ Graz und den FPÖ-Gemeinderatsclub zur Verfügung standen, nicht dementsprechend dem im Parteigesetz definierten Zweck, sondern für private Zwecke verwendet wurde. Der Herr Eder in diesem Trio ist übrigens als einziger geständig. Er hat bereits im November 2021 eine Selbstanzeige verfasst, dass er eben Geld veruntreut hat und dort bereits 710.000 Euro zur Schadenswiedergutmachung bei der Justiz hinterlegt. Also spannend, da kommt richtig was in Gehen in der Steiermark.
Da kann man schon richtig schön essen gehen um 710.000 Euro.
Ja. Und trinken auch dazu.
Respekt, möchte ich sagen. Ich möchte einmal mehr darauf verweisen, dass bei der Niederösterreich-Wahl das Top-Motiv unter den FPÖ-Wählern, die FPÖ zu wählen, Korruption war. Aber es wurde nicht abgefragt, ob...
Pro oder Contra?
Ja, also vielleicht finden die FPÖ-Wähler das charmant. Da weiß man wenigstens, wo das Geld hinkommt. Dann kommt es zu unseren Leuten und die stellen sich dann vielleicht binnen 11 Sekunden muss eine Romane hinter die Binde. Wenigstens ist es nicht für die Ausländer.
Ja, übrigens, wie es zu unserer Leid kommt und was da alles kommt, das ist ja auch noch eine Frage der Definition, denn der Anwalt der FPÖ führt jetzt zum Beispiel ja an, ein sehr anschauliches Beispiel, das ich Ihnen jetzt auch noch mal ganz kurz vorlesen möchte aus dem Bericht von meinem Kollegen Gerald Winter. Jene Politiker, der Fördermittel annimmt und sich damit eine Flasche Rotwein kauft, die er ganz allein trinkt, handelt, Klammer auf, objektiv, Klammer zu, tatbestandsmäßig. Trinkt er den Wein jedoch gemeinsam mit anderen politisch interessierten Menschen, macht er das nicht mehr privat, sondern als Politiker.
Das heißt, wenn der Eustachio, bleiben wir jetzt nur, also es wird nicht stimmen, aber bleiben wir beim Romane Conti, wenn wir die Sendung so angefangen haben. Sagen wir, du hast eine schöne Flasche, 2,5er, Romane und weiß nicht, vielleicht hast ist dein Freund Weinhändler und du hast das um 20er gekriegt und da sagst du, na gut, dann will ich gleich 3.
Dann hast du 15 bei den 310.000, die dem Eustachio als Entnahme vorgeworfen werden. Also hast du jetzt 15 Butellen Wein. Das ist sogar, ja. das geht sich aus mit 3 Händen.
Da ist, können wir rechnen, ist ja gemütlich, aber und vor allem, wenn er ihn jetzt mit den beiden anderen, die ja auch politisch interessiert sind, sonst wären sie ja keine FPÖ-Mandatare. Also, wenn die das gemeinsam trinken, quasi der Argumentation des Anwaltes folgend, ist es eine politische Fortbildungsveranstaltung, bei der zumindest sich diese politisch interessierten Personen ein Bild darüber gemacht haben, wie ein 2005er Romanek von dir schmeckt. Und das ist ein Expertenwissen, das nur wenige haben, weil nur wenige können sich das leisten. Ja. Also falls dann irgendwann, falls das einmal wichtig ist für die Republik. Ja,
du würdest also dich hergeben, dass du mit jemandem... Ja,
die Außerirdischen greifen an und sie verschonen unser Land nur, wenn ihnen wer sagen kann, ob der 2,5er Romane Conti sein Geld wert ist. Dann werden wir alle froh sein, dass wir die Grazie FPÖ haben.
Ja, Cin Cin, sagt man da, ich glaube, an der Stelle auf Italien.
Ach, auch das noch.
Jetzt waren wir heute schon so tief drinnen im Kärntner und im steirischen Unterholz. Nehmen wir zum Abschluss noch ein bisschen Flughöhe auf und widmen uns dieser Meldung von durchaus globaler Wirkkraft. Das US-Repräsentantenhaus ebnete den Weg für ein Uran-Importverbot und zwar, jetzt kommt's, aus Russland. Mir war das ehrlich gesagt nicht klar, dass es noch immer eine beständige Abhängigkeit von russischen Uran gibt, um US-Atomkraftwerke am Laufen zu halten. Da habe ich erst diese Woche eben gelesen, weil es im Repräsentantenhaus ein entsprechender Gesetzesentwurf verabschiedet wurde. Hat mich schwer irritiert. Im Jahr 2022 kamen 12% des Urans, das die USA bezogen bzw. benötigt haben, aus Russland. 27% kamen aus Kanada, 25% aus Kasachstan. Auch nicht gerade die lupenreinste Demokratie, sollte man vielleicht irgendwie erwähnen.
Der Alfred Busenbauer kann dir das mal bei Gelegenheit erklären, warum das ein billiges Vorurteil ist.
Ja, wir könnten dabei natürlich auch eine Flasche.
Ja, na, heute ist es ein sehr dicht gewobener Plot. Ich merke schon.
Nein, ich meine,
unter dem Motto, Frell, den zahlst du, möchte ich hiermit das Zustandekommen dieses Treffens ausloben oder um ein solches zu bitten versuchen.
Ja, ich glaube ja tatsächlich, dass wenn man mit mir solche Gespräche führt, das auch durchaus irgendwie darstellbar bis in irgendwelchen Spesenabrechnungen in der Sinne von Lobbyismus gegenüber journalistischen Einflussträgern.
Ja.
Also ich wollte jetzt nur mal so irgendwie darstellen, dass nicht alles, was auf einer Spesenabrechnung draufsteht, anrüchig sein muss. Ich könnte auf der Gegenseite des Tisches gesessen sein. Nein, bin ich nie. Ich bin viel zu garstig für so eine Einladung, muss ich gestehen. Na, aber kommen wir mal auf den Punkt. Man kann ja von Atomkraft halten, was man will. Derzeit sind eher die Massen, würde ich jetzt einmal sagen, pro Atomkraft, um irgendwie den Energiehunger weiterhin zu stillen und dann trotzdem noch eben, wir switchen 3, 4, 5 Programmpunkte vor, das COP28-Ziel vom Ausstieg aus der fossilen Energie einigermaßen erfüllen zu können. Aber dass man sich damit mit Russland ins Bett legt, beziehungsweise mit Kasachstan und anderen nicht so lupenreinen Demokratien den Deal eingehen muss, das sollte man halt auch irgendwie in der Gesamtheit der Energiewirtschaft einmal wieder ein bisschen Bedenken anfangen.
Ja, das finde ich interessant, weil irgendwann einmal müssen ja die USA in der Lage gewesen sein, sich selbst zu versorgen, weil sagen wir, im Kalten Krieg hatten die ja auch schon Atomkraftwerke und eher keine Lieferungen aus der Sowjetunion, nehmen wir stark an. Ne? Also ich das von irgendwoher, die haben doch selber Uranbergwerke. Also die haben, glaube ich, schon ganze Landstriche verwüstet seinerzeit dafür. Aber okay, da merken wir, das haben wir nicht ausreichend vorrecherchiert. Aber man kann in diesem Fall einfach mahnend, also ich nehme gerne diese Leitartikelposition ein, oh ja. Amerika muss jetzt, also die... Was die Administration Biden jetzt zu tun hat, ist.
Ja, und
aber jetzt bitten Sie das nochmal anschauen.
Ja, genau. Fall. Und man verlinkt das dann noch auf X und Notification to POTUS. Und dann geht es richtig rund.
Dann, ja, klar. Dann war es sicher,
ja. Ja, dieser Podcast ist natürlich weit wirkmächtiger als je der Tweet auf X. Deswegen sind wir auch in der kommenden Woche wieder für Sie da. Einstweilen merken Sie, ich werde mich jetzt ein bisschen in dieses Thema mit Urankraft, pardon, Bergwerken in den USA reinfuchsen. Du in Richtung Kosterie?
Ja, so, ich würde das ja ganz ehrlich, man sollte es länger dekantieren. Bevor man es auf Exove stürzt.
Gut, dann lasse ich dir mal.
Ich habe jetzt eine Woche Zeit, mir das zu überlegen, wie man das macht.
Genau, wir sind dann wieder für Sie da, sagen einstweilen herzlichen Dank. Mehr Nachrichten und vor allem den Live-Ticker zu Kurz Schmidt und Ihrer nicht mehr ganz so intensiven Freundschaft, den finden Sie auf www.kleinezeitung.at. Und falls Sie noch Weihnachtsgeschenke brauchen, es gibt nicht nur die Bücher von Herrn Sachs-Lehner, es gibt auch die Tickets von Thomas Maurer. Schauen Sie mal auf www.thomasmaurer.at. Ich sehe da schon ein fantastisches neues Programm von dir, das im Jänner herauftreut.
Nein, das ist nicht von mir. Das ist das geschrieben hat es der Franz Kafka und ich lese es nur vor. Also das wäre jetzt. Aber ja, gut, dass wir es schon machen. Also ich möchte mich ein bisschen um die unterschätzte Seite Kafkas als doch auch komischer Autor kümmern. Und schauen wir mal. Sie sind alle herzlich willkommen. Ich komme irgendwann auch gern in Ihre Nähe. Ich komme zu Ihnen heim. Das ist eine reine Preisfrage.
Wir haben beständig 3 Hörer im Iran, also denen einen ganz herzlichen Gruß. Und Thomas Maurer freut sich schon auf einen Flug nach Teheran zu den Ariern. Und jetzt haben wir endgültig den Bogen zum Anfang
jawohl,
gepackt.
Jawohl, ein Meisterwerk von einem. Ja, man kann es nur anders, man kann es nicht besser machen.
Genau, deswegen sagen wir gar nichts mehr. Ich zumindest sag's nur noch was.
Na, bitte Abmoderation.
Tschüss und schleicht euch.